So, wir wollen uns versuchen zu konzentrieren auf eine Predigt und ich möchte gerne anschließen an so die Themen der letzten Wochen. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Geschichte. Drei Freunde wandern von Borkum, einer Insel in der Nordsee, bei Ebbe aufs Wattenmeer hinaus. Sie sind schon ziemlich weit gekommen, haben die gute Luft genossen, miteinander geplaudert, als plötzlich dichter Nebel aufzieht. Und sie fassen sich bei der Hand und machen sofort kehrt. Sie wissen, dass es eine gefährliche Situation geben kann und schon bald tatsächlich merken sie, sind sie gar nicht mehr sicher, in welche Richtung sie laufen sollen. Und plötzlich merken sie an ihren Füßen, dass Wasser kommt. Am Anfang sind sie noch der Meinung, alles im Griff zu haben, aber dann wirkt mittlerweile die Lage immer bedrohlicher und schließlich spüren sie, so wie Panik langsam aufsteigt in ihren Herzen und von ihnen Besitz ergreift und einer fängt an, um Hilfe zu rufen, aber es kommt natürlich keine Antwort. Und sie laufen immer schneller, mal hierhin, mal dorthin, bis schließlich einer sagt, hört mal Leute, so hat das keinen Zweck. Jetzt sind wir erstmal ganz still, halten den Atem an und rühren uns nicht. Und versuchen etwas zu hören. Und mit dem Finger tastend und mit den Ohren horchend prüft er so die Richtung des einströmenden Wassers. Denn bei Flut läuft das Wasser ja auf das Ufer zu. Und dann sagt er die Richtung. Die drei rennen ein kurzes Stück und dann wieder Stille. Wieder horchen, wieder fühlen, korrigieren etwas die Richtung. Die Richtung. Und dann wieder laufen, wieder horchen und so weiter. Und endlich erreichen sie auf diese Art und Weise schließlich doch das rettende Ufer. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was hat sie denn jetzt gerettet? Das Stille sein oder das Laufen? Das Horchen oder das Rennen? Beides. Und zwar im richtigen Verhältnis. Wisst ihr, es gibt eine schöne Definition für Beten und die heißt, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Und in vielen Themen und Predigten über das Gebet bleibt man so bei diesem ersten Teil stehen, bei diesem menschlich aktiven Teil, das ist auch das eigentlich Leichtere, das Einfachere, dass wir von uns selber reden. Und dass darüber gesprochen wird, warum wir beten sollen, wie oft wir beten sollen, wann wir beten sollen. Aber Gebet umfasst eben auch noch diese andere Komponente, nämlich das Hören. Gebet ist ein Gespräch zwischen mir und Gott. Und für ein Gespräch ist es immens wichtig, dass beide Partner zu Wort kommen. Denn ein wirkliches Gespräch kommt ja immer nur da zustande, wo beide reden und beide hören. Wo also das eine gegenseitige Unterhaltung ist. Und wir definieren unseren Glauben ja auch so, dass wir sagen, Christsein ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Aber wie wollen wir eine persönliche Beziehung aufbauen, wenn wir das Hören verlernt haben? Wir haben uns ja in einigen Predigten in den letzten Wochen so diesen Lebens- und Arbeitsstil Jesu angeschaut. In seiner Verbindung zum Vater, wie er Dinge wusste, Dinge gehört hat von seinem Vater. Und genau an dieser Stelle wollen wir jetzt heute anknüpfen und wir wollen uns am Anfang der Predigt einmal fragen, warum fällt uns das oft so schwer als Christen, das Reden Gottes in unserem Leben zu vernehmen? Warum sind unsere Gebete so oft Monologe, so eine endlose Abfolge von Gedanken und Bitten und warum haben viele Gläubige das verlernt, Gottes Stimme zu hören? Nun, verschiedene Dinge wollen wir anschauen. Zunächst mal glaube ich, viele Christen erwarten schließlich und einfach gar nicht mehr, dass Gott tatsächlich noch zu uns spricht. Wir leben so, als ob Jesus Christus nach seiner Auferstehung so seine Sachen gepackt hätte und dann hat er uns noch die Bibel da gelassen und dann hat er gesagt, so, das war's dann. Und dann war er weg und dann lässt er erst wieder von sich hören, wenn er mal wiederkommt. Aber die Bibel zeigt uns zunächst einmal Gott als einen Gott, der redet, der mit seinen Kindern spricht. Wir lesen das auf den ersten Seiten der Bibel. Dass es ganz natürlich war, dass Gott in den Garten Eden kam, um mit Adam und Eva zu reden. Das heißt, vor dem Sündenfall gab es eine ganz freie, ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, sodass es völlig natürlich war, dass Gott und Adam und Eva sich noch Feierabend noch mal getroffen haben und miteinander geredet haben, um den Tag zu besprechen. Aber auch nach dem Sündenfall redet Gott weiter. Er sprach mit Abraham, rief ihn von seinem Heimatort weg, lenkt sein Leben in eine völlig neue Richtung. Er spricht zu Mose aus einem brennenden Dornbusch und auf dem Berg Sinai. Und immer wieder, wenn er Führung und Leitung brauchte, greift Gott ein und spricht ihn an. Er gibt Josua Ratschläge, er redet mit David, wie er Israel regieren soll. Er redet auch mit ihm, was sich in seinem persönlichen Leben verändern muss. Durch das ganze Alte Testament redet Gott und Israel hört seine Worte oder eben auch nicht. Manchmal zogen sie es ja auch vor, die Worte mal zu überhören und dann doch in eine eigene Richtung zu gehen. Und im Neuen Testament setzt sich dieses Reden Gottes fort. Er redet mit Saulus, spricht ihn direkt an vor Damaskus und leitet ihn dann auch als Apostel Paulus auf seinen Reisen durch das Römische Reich. Er zeigt ihm, wo er hingehen sollte und wo auch nicht. Wo eine Tür offen ist für das Evangelium und wo auch nicht. Er macht dem Apostel Petrus deutlich, dass er in seiner Beurteilung der Heiden falsch liegt und dass sich ein Umdenken bei ihm stattfinden muss. Er zeigt Johannes in einer großen Vision, was er in der Weltgeschichte vorhat. Durch die ganze Bibel begegnet uns Gott als ein Gott, der redet. Warum sollte er dann aufgehört haben am Ende des ersten Jahrhunderts? Wenn wir Gottes Stimme nur noch so selten vernehmen, könnte es vielleicht daran liegen, dass wir Gottes Reden gar nicht mehr erwarten. Das ist der erste Grund. Ein zweiter Grund. Könnte es sein, dass wir in unserer hektischen, lauten und reizüberfluteten Zeit schlichtweg die Fähigkeit verloren haben, Gottes Stimme zu vernehmen? Dass wir gar nicht mehr uns die Zeit nehmen, auf Gottes Stimme zu hören. In einer digitalen Welt, in der uns die Nachrichten von überall in Sekundenschnelle erreichen und wo wir auch für jeden immer erreichbar sind, wo es für viele einfach nur darum geht, möglichst viele Klicks zu erhalten oder Likes zu erhalten oder so, wo immer die lautesten und die schrillsten ganz vorne stehen, ja, ich glaube, da herrscht manchmal gar nicht mehr die Atmosphäre noch dafür, dass wir auf Gottes leise Stimme hören können. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, wie stellen wir uns dazu, wie reagieren wir darauf? Ich habe neulich einen Vortrag gehört von Johannes Hartl, in dem er sagte, dass wir als Menschen, die mit Gott leben wollen, die auf ihn hören wollen, zunehmend digitales Fasten brauchen werden. Dass wir uns also von Zeit zu Zeit einen Zeitraum auferlegen, wo wir sagen, wir nehmen jetzt mal Abstand nicht nur irgendwie von Essen oder von irgendwas anderem, sondern auch tatsächlich von all diesen Dingen, die über die digitalen Medien auf uns einströmen. Eins dazu. Es geht dabei nicht darum, dass wir so die digitale Entwicklung verteufeln und sagen, oh, aber das ist halt ganz schlimm und überall der Antichrist und so. Wir müssen damit leben, wir müssen damit klarkommen, das ist unsere Zeit. Und wir können uns dem gegenüber nicht verschließen und sollen das auch gar nicht. Wir müssen uns ganz im Gegenteil als Christen dazu stellen und wir müssen ja auch unseren Platz suchen in dieser digitalen Welt und uns darstellen auf eine gewisse Art und Weise, dass wir auffindbar sind, dass wir sichtbar sind für andere. Es geht nicht darum, das zu verteufeln und alles irgendwie nur beiseite zu schieben. Aber diese ständige Präsenz der digitalen Umwelt, die seit dem Siegeszug des Smartphones ja dann nochmal deutlich zugenommen hat. Ja, also wenn man überlegt, das ist 15 Jahre her, was sich innerhalb dieser Zeit nochmal deutlich beschleunigt hat. Was alles auf uns einströmt, an dieser Stelle mal zu sagen, so ich will das mal durchbrechen und auch mal digitales Fasten zu üben, das kann ein wichtiger Baustein sein, um das Gehör für Gottes Reden wieder zu schulen. Also ich fand diesen Vortrag ganz faszinierend und habe gedacht, ja, vielleicht sind manchmal wirklich so drastische Schritte auch notwendig, um zu sehen, wo stehe ich hier? Was hat das alles für mich auch für Auswirkungen und wie brauche ich das? Probier das doch vielleicht mal aus. Man traut sich ja kaum auszusprechen. Ein Wochenende ohne Handy. Einfach mal, damit du merkst, was das mit dir macht. Wo du an dieser Stelle stehst. Wie viel Element das in deinem Leben hat. Das war das Zweite. Ein dritter Punkt, vielleicht liegt so Gottes angebliche Schweigsamkeit manchmal sogar daran, dass wir seine Stimme auch manchmal nicht hören wollen. Ganz einfach, weil er oft auch, ja, in seinem Reden Veränderung von uns verlangt. In Galater 5 spricht Paulus einmal über die Wirkungsweise des Heiligen Geistes und er sagt hier zu den Gläubigen, ihr sollt euch vom Geist Gottes leiten lassen. Ihr sollt dem Geist Gottes folgen. Ihr sollt aus dem Geist Gottes leben. Und aus diesen Formulierungen wird ja deutlich, wenn jemand sein Leben Jesus Christus übergeben hat, dann geht in diesem Leben des Menschen nicht alles einfach mehr so seinen gewohnten Gang, so wie es immer war. Es bist dann nicht nur mehr du, der einfach über dein Leben bestimmt, sondern wir sprechen ja von Jesus als unserem Herrn, der uns hineinreden darf, hineinreden soll in unser Leben. Wenn ich mein Leben Jesus Christus übergeben habe, dann besteht mein Alltag nicht mehr nur aus dem, was ich so überschauen kann und was ich mir für mein Leben vorstellen kann, sondern bedeutet das, dass Gott mir in meine Pläne hineinreden darf. Da wird es ein Stück unkontrollierbar. Das ist ja so das, was wir so gar nicht mehr mögen, oder? Wir sind es ja gewohnt, die Kontrolle zu haben und immer mehr und immer besser über unser Leben herrschen und bestimmen zu können. Leider gibt es deswegen so manche Christen, die schlichtweg Angst haben, sich dem Reden Gottes zu öffnen, weil sie Angst vor dem haben, was Gott sagen könnte. Und schließlich gibt es auch noch einen vierten Grund, warum wir Christen mit dem Reden Gottes manchmal so unsere Schwierigkeiten haben. Manche von uns haben mit den ersten drei Punkten gar keine Probleme. Sie glauben durchaus, dass Gott heute redet. Sie nehmen sich auch Zeit und Ruhe, auf dieses Reden zu hören. Und sie möchten auch Gottes Willen gehorsam sein. An all dem hapert es gar nicht. Aber sie haben ein ganz bestimmtes Problem. Sie sind sich einfach nicht sicher, woher man denn wissen soll, dass diese Stimme, die sie hören, auch tatsächlich von Gott ist. Denn da bleibt ja immer doch eine gewisse Ungewissheit. Wenn man meint, so einen bestimmten Eindruck bekommen zu haben, dass man sofort gleich danach wieder fragt, ja also, ist das jetzt wirklich das Reden Gottes? Sind das nur meine Eindrücke, meine Wünsche, meine Gedanken? Hat hier Gott wirklich durch seinen Heiligen Geist geredet oder habe ich mir das nur eingebildet? Und man will ja nichts falsch machen, deswegen ist einem das ganze Thema so ein bisschen suspekt und dann lässt man lieber die Finger von der Sache und lässt sich da gar nicht erst drauf ein. Und aufgrund dieser Schwierigkeiten, die es, glaube ich, im Leben von vielen von uns gibt, möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt und wahrscheinlich auch noch am nächsten Sonntag oder zumindest das nächste Mal, wenn ich dran bin, nochmal so mich mit diesem Thema des Reden Gottes mit euch beschäftigen. Und wir wollen uns jetzt zunächst einmal fragen, wo haben wir Gottes Reden in unserem Leben denn schon mal gehört? An welcher Stelle ist uns das schon mal begegnet? Wo haben wir das schon mal erlebt, dass Gott zu uns gesprochen hat? Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns einfach angesichts dieser Fragen in Erinnerung rufen, wo ist denn das schon mal geschehen? Denn wenn wir eine Stimme schon mal gehört haben und sie auch schon mal öfter gehört haben, dann können wir umso leichter sie wiedererkennen, oder? Wenn wir wissen, wie eine Stimme klingt, wie jemand redet, dann erkennen wir doch auch am besten und am schnellsten wieder, wenn diese Stimme wieder auftaucht. Und dann fassen wir Zutrauen zu ihr. So wie ein Neugeborenes, das nach dem Stress der Geburt die Stimme der Mama wieder hört und einmal merkt, oh, das habe ich schon die letzten Monate gehört. Ein bisschen dumpfer alles so, aber es war da. Die Stimme war da und das ist etwas, was Ruhe hineinbringt in mein kleines Herz. Jetzt geht es also als erstes um die Frage, wo haben wir in unserem Leben das Reden Gottes schon mal gehört? Wo haben wir seine Stimme schon mal kennengelernt? Nur das Erste ist dies. Wenn wir uns einmal gegenseitig erzählen würden, wie wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dann würden sich, denke ich, unsere Erfahrungen in so ein paar Punkten ähneln. Jede Geschichte ist einzigartig, völlig klar. Aber es gibt doch ein paar Punkte, die gleich sind und die sich zumindest ähneln. Die meisten von uns würden wahrscheinlich davon sprechen, dass sie irgendwann die Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Und dass es da so ein leises inneres Drängen gab, das sie zu Jesus hingezogen hat. Oft wird das so ausgedrückt, dass jemand sagt, so als ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, Da hat es mich dazu hingezogen, mehr davon zu erfahren. Das war, als ob ich zu Christus hingeführt wurde, Schritt für Schritt. Und so eine Schilderung beschreibt ziemlich genau das, was Jesus in Johannes 6, Vers 44 sagt. Da sagt er nämlich, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Das ist genau das, was Menschen bei ihrer Bekehrung, bei ihrer Hinwendung zu Jesus Christus erfahren. Der Vater zieht uns Menschen durch das Reden und Drängen des Heiligen Geistes zu seinem Sohn, zu Jesus Christus hin. Und hier begegnet uns das Reden Gottes zum ersten Mal. Hier erfährt der suchende Mensch das Reden Gottes zum ersten Mal in Reinkultur. Gott lockt, er liebt, er malt uns vor Augen, er zieht, er drängt und führt einen Suchenden zum Kreuz. Und er stellt ihm Jesus vor Augen und der Mensch begreift in dem Moment, was da für ihn geschehen ist. Er versteht noch nicht alle Einzelheiten. Aber er begreift, dass das hier nicht mehr nur einfach nur eine Kinderstundengeschichte ist, wo man gesessen hat und irgendwie genickt und hat irgendwie die liebe Tante dann so erzählt oder der liebe Onkel. Aber das war es dann auch. Sondern in dem Moment begreift der Mensch, nein, das ist mehr als das. Das ist für mich geschehen. Das hat Jesus Christus für mich gemacht. Ich möchte dich fragen, ist das deine Erfahrung? Hast du dieses Reden Gottes in deinem Herzen irgendwo in deinem Leben schon einmal gehört, gespürt, wahrgenommen, so dieses Drängen, dass du irgendwie gemerkt hast, hier zieht etwas, hier zieht mich etwas an, hier lockt mich etwas. Und natürlich die zweite Frage, wie bist du damit umgegangen? Hast du erstmal gesagt, ja, warte mal, das geht mir jetzt alles ein bisschen schnell und erstmal noch nicht so? Oder hast du gesagt, ja, Herr, ich raff das noch nicht in allen Einzelheiten. Ich weiß nicht, was alles genau dahinter steckt, aber eins spüre ich. Ich spüre, du liebst mich, du ziehst mich, du willst mich. Jetzt merke ich in diesem Moment in meinem Herzen, du meinst jetzt mich, du sprichst mich jetzt an. Und zu dir will ich hin, mehr als alles andere. Nur bei dir bin ich geborgen, nur bei dir bin ich gehalten. Und wisst ihr, ich möchte dir einfach sagen, nur du und Gott, nur ihr beide wisst, wo du an diesem Punkt stehst, ob es solche Momente schon gegeben hat, ob du dir erst noch mal Zeit ausgebeten hast und gesagt hast, ja, ich kenne das, ich weiß das, aber im Moment noch nicht. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du dieses Reden, dieses Ziehen an deinem Herzen das nächste Mal spürst, sag ja zu ihm und sag, ja, das ist das, was ich möchte. Ich lass mich ziehen zu dir. Ich lass mich locken. Und sei ehrlich an dieser Stelle. In Gottes Familie kommt man nicht durch ein Gewohnheitsrecht. In Gottes Familie kommst du nicht hinein, dass du hier 10 Jahre schon auf dem gleichen Stuhl sitzt. Das kriegen manche von deinen Sitznachbarn hier überhaupt nicht mit. Die denken, oh, das ist schlimmer da. Klar gehört er dazu. Ne? Was soll denn sonst sein? In Gottes Familie kommst du nicht durch ein Gewohnheitsrecht, sondern immer nur durch eine Neugeburt. Und damit einher geht dieses Drängen und Reden des Heiligen Geistes und diese ganz bewusste Entscheidung, Jesus als Herrn deines Lebens anzunehmen. Das ist der einzige Weg in Gottes Familie hinein. Und das möchte ich euch einfach vorlegen und sagen, höre auf das Reden Gottes. Das ist das erste Mal, wo ein Mensch Gottes Reden in seinem Herzen ganz deutlich vernimmt. Aber zum Glück nicht das letzte Mal. Nachdem wir Christen geworden sind, erleben wir Gottes Reden noch in einem weiteren Bereich. Und das ist der Bereich der Heilsgewissheit. Das klingt ein wenig theologisch und das klingt auch ein wenig theoretisch. Was soll denn das nun wieder sein? Was ist Heilsgewissheit? Was bedeutet es, sich seines Heils, dass ich also heil, dass ich ganz, dass ich vollständig geworden bin in Jesus Christus, sich dessen gewiss zu sein? Dazu ein kurzes Beispiel. Ihr habt sicherlich schon mal was von Last-Minute-Reisen gehört. das Reisen in letzter Minute ist ja bei einigen sehr beliebt. So bei Charterflügen oder vielleicht auch Linienflügen ist ja meistens so, dass im Flugzeug so einige Plätze frei bleiben. Da sind Leute vielleicht abgesprungen oder krank geworden oder irgendwie ist dieser Flug nicht ganz voll geworden. Aber das Flugzeug, so sagt sich die Fluggesellschaft, fliegt ja nur sowieso. Also bieten einige Fluglinien die frei gewordenen Plätze in letzter Minute zu einem besonders günstigen Preis an, damit sie die Maschinen voll bekommen. Das Geld jetzt noch haben oder nicht haben, ne, macht ja dann auch einen Unterschied, auch wenn es nicht so viel ist. Kurz entschlossene Reisende, mit so ein bisschen Feeling für Risiko und mal gucken, was so kommt. Die können also zum Flughafen gehen und schauen, was so im Angebot ist. Und dann mitunter kann es sein, dass man schon innerhalb einer Stunde im Flugzeug sitzt und seinem Traumziel entgegenfliegt. Oder es kann sein, dass man den ganzen Tag da steht mit seinem Täschchen und die ganze Zeit vergeblich auf einen Last-Minute-Flug wartet, weil einfach niemand abspringt. Und wenn es sein muss, dann auch noch die ganze Nacht, weil einfach nichts passiert und man kommt nirgendwo mit. Wisst ihr, jetzt kann es ein sehr interessantes Spiel sein, auf einem Flughafen sich die Leute anzuschauen und zu versuchen herauszufinden, wer fliegt hier last minute und wer hat ein bestätigtes Ticket. Und das erkennt man am Verhalten der Menschen recht schnell. Die Leute mit den bestätigten Tickets, die lesen Zeitung oder plaudern mit Freunden oder dösen so ein bisschen vor sich hin. Sie wissen genau, wann ihr Flug geht und bis dahin haben sie noch ein bisschen Zeit. Die Leute, die Last Minute fliegen, die laufen nervös hin und her. Die wissen immer nicht so ganz genau, hier vielleicht da. Sie sind ständig dabei, irgendwie so den Stand der letzten Dinge zu checken. Sie rauchen eine Zigarette nach der anderen, vielleicht im echten, vielleicht im übertragenen Sinne, und versuchen halt irgendwo mitzukommen. Und der Unterschied, der hier entsteht, wird durch diesen einen Faktor hervorgerufen, namens Gewissheit. Gewissheit. Wenn du wüsstest, du würdest in 15 Minuten vor Gott stehen, was würdest du dann tun? Würdest du nervös hin und her laufen, den letzten Stand der Dinge checken, im echten oder im übertragenen Sinne eine Zigarette nach der anderen rauchen? Weil du nicht so ganz genau weißt, was Gott jetzt gleich wirklich sagen wird. Oder würdest du anbetend auf die Knie fallen und sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wohin ich gehe. Und ich bin sicher, dass Gott mir die Tür öffnen und mich hereinbitten wird. Das versteht man unter Heilsgewissheit. Denn wieder wird der Unterschied zwischen diesen völlig verschiedenen Empfinden durch den Faktor Gewissheit hervorgebracht. Was hat das mit dem Reden Gottes zu tun? Nun, Paulus sagt in Römer 8, Vers 16, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Mit anderen Worten, Gott flüstert, Gott redet durch den Heiligen Geist auf Gläubige ein, um uns unseres Christenstandes gewiss zu machen. Er sagt, freu dich, du hast dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt und damit gehörst du jetzt zur Familie Gottes. Du bist kein Last-Minute-Reisender mehr. Denn ich weiß, ob es gut geht. Denn ich weiß, ob er ankommt. Du darfst ganz gewiss sein, dass du zu Gott gehörst. Darum entspann dich. Du bist auf dem Weg in den Himmel. Durch Jesus Christus bist du auf dem Weg in den Himmel. So redet und zieht und drängt der Heilige Geist uns zur Heilsgewissheit. Sehen wir, Gott möchte, dass wir in der unumstößlichen Gewissheit unserer ewigen Zukunft unser Leben auf dieser Erde leben können. Ganz einfach, weil er weiß, dass nur diese Gewissheit uns zu ruhigen, entspannten, hingegebenen und fröhlichen Christusnachfolgern machen wird. Und nur auf solche Leute wird man schauen und sagen, das will ich auch. Nur wenn diese Gewissheit da ist, werden auch andere Leute hineinschauen und sagen, boah, da will ich auch dabei sein. Diese Menschen wissen, wohin es geht mit ihrem Leben. Diese Menschen haben eine ruhige Ausstrahlung, denn sie wissen, was auf sie wartet. Sie haben eine Hoffnung, sie haben eine Sicht über dieses Leben hinaus und sie wissen ganz genau, wohin sie gehen. Das will ich auch. Ich möchte dich wieder fragen, ist das deine Erfahrung? Würdest du dein Leben als Christ so beschreiben, dass du ruhig und gelassen auf die Ewigkeit zugehst, weil du weißt, dass in Christus alles in Ordnung ist vor Gott, dem Herrn? Weil du weißt und sicher bist, dass du durch Jesus Christus zur Familie Gottes gehörst. Weil du in Jesus diese Gewissheit hast, dass du wirklich bei Gott einmal ankommst im Himmel. Oder gehörst du immer noch zu denen, die nervös umherlaufen, weil sie nicht mit letzter Sicherheit sagen können, was mit ihnen geschieht, wenn sie vor dem Thron Gottes stehen? Bei allen guten Vorsätzen, bei allen guten Taten, bei all dem, wo sie sich bemühen, um zu sagen, boah, ich versuche doch ein guter Christ zu sein, ich versuche das doch irgendwie alles richtig zu machen, trotzdem nie wirklich Ruhe über dieser Frage gefunden haben, wo sie die Ewigkeit verbringen. Paulus nennt uns hier das einzige Mittel, das uns Ruhe für unsere Seele geben kann. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Sicherheit für ein Leben nach dem Tod gibt es nur bei Jesus Christus selber. Aber wenn wir dann Zuflucht genommen haben zu ihm, dann dürfen wir auch tatsächlich durch den Heiligen Geist diese ganz tiefe Sicherheit haben, dass wir wissen, wir gehören zu Gott, dem Vater. Das ist die zweite grundlegende Lektion, die Gott uns durch das Reden des Heiligen Geistes beibringen will. Noch ein drittes. In Johannes 16, Vers 13 nennt Jesus uns noch einen Bereich, wo wir, wenn wir mit ihm leben, ganz sicher das Reden Gottes auch schon mal gehört haben und gespürt haben. Es heißt dann dort, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Das ist eine gewaltige Aussage, die Jesus hier macht. Er sagt hier quasi, nachdem der Heilige Geist euch klargemacht hat, dass ihr Sündenvergebung braucht, die auch bekommen könnt, weil Jesus Christus dafür gestorben ist, dass ihr Heilsgewissheit bekommen dürft, wo ihr in Ruhe durch euer Leben auf dieser Welt gehen dürft, in der Gewissheit, ich gehe zum Vater. Jetzt möchte er euch als drittes auch noch in alle Wahrheit leiten. Alle Wahrheit, das hört sich zunächst mal sehr komplex an und sehr schwierig. Aber hier geht es nicht darum, dass der Heilige Geist uns zu einem abgeschlossenen Theologiestudium führen will und jeder von uns jetzt irgendwie plötzlich da irgendwelche Bücher wälzen muss oder so. Hier geht es vielmehr darum, dass der Heilige Geist Gottes Wort in unser persönliches Leben überträgt. Dass das nicht nur Buchstaben bleiben, dass das nicht nur Aussagen bleiben, sondern dass hier etwas in meinem Leben plötzlich andockt. Und ich merke, ups, hier bin ich gemeint. Hier soll ich auch, muss ich auch was ändern durch die Kraft Gottes. Und so gibt er uns auf diese Art und Weise Häppchen für Häppchen das, was drin ist. Und was wir auch verdauen können. Er weiß ganz genau, wie viel du kannst und wo auch Schluss ist. Er gibt dir immer so viel, dass du einfach als nächstes auch wieder den nächsten Schritt gehen kannst. Er liebt dich dorthin, er zieht dich dorthin. Das ist also nichts irgendwie mit einer Aufgabe, wo er sagt, wenn du das nicht schaffst, dann ist aber Schluss. Sondern das ist einfach das nächste Angebot, wie er sagt, wenn es dir gut gehen soll, du in deinem Leben als Christ ein Schrittchen weitergehen möchtest und kommen möchtest, dann geh diesen Schritt. Geh an dieser Stelle einen Schritt weiter. Da sagt Gott vielleicht irgendwann zu uns, wenn du ein glücklicher Christ sein möchtest, musst du als erstes die Lehre der Rechtfertigung durch Jesus Christus verstehen. Das ist das, was ich uns eben versucht habe klarzumachen in der Heilsgewissheit. Wir sind durch Jesus Christus gerechtfertigt. Das ist ein juristischer Begriff in der Bibel. Da gibt es nichts mehr dran anzufechten. sondern Christus hat die Rechtfertigung für uns vollbracht. Dann, wenn wir das verstanden haben, führt Gott uns weiter und er sagt, eines Tages, wenn du ein standfester Christ werden möchtest, dann werde Teil in einer Ortsgemeinde. Und zwar nicht nur als unverbindlicher Besucher, der so mal kommt und mal wieder nicht kommt, sondern werde ein vollwertiges Glied am Leib Jesu Christi. Du sollst dich mit deinen natürlichen Gaben, mit deinen geistlichen Gaben einbringen in einer Ortsgemeinde. Du sollst eine Aufgabe übernehmen. Du sollst dich nicht nur einmal irgendwo in eine Vereinsliste eintragen, so und jetzt ist alles gelaufen. Nein, jetzt geht's doch erst los. Jetzt sollst du gucken, womit hat Gott mich denn begabt und an welcher Stelle kann ich denn jetzt hier auch mitmachen? Du sollst nicht auf der Tribüne sitzen, du sollst aufs Spielfeld und sollst dort mitmachen und ein Teil werden von dem, was Gott durch dich, durch uns als Gemeinde auf dieser Welt machen möchte. Nur dann wird Gemeinde wachsen und nur dann wirst auch du in deinem geistlichen Leben wachsen und auch nur dann zufrieden werden, wenn du merkst, das hat ja einen Bezug zu mir. Ich bin ja gefragt an dieser Stelle. Ich bin wichtig. Ich habe hier was zu geben, was kein anderer geben kann. Wenn wir das verstanden haben und vor allen Dingen, wenn wir das getan haben, dann kommt Gott vielleicht mit einer nächsten Sache und einem nächsten Schritt. Vielleicht legt Gott dann den Schwerpunkt auf Charakterbildung. Und er sagt, bei aller geistlichen Erkenntnis, die wir erlangt haben, vielleicht, aber hör mal, so in deinem Charakter, du bist ja ganz schön stolz drauf, oder? Was du so alles verstanden hast, was du alles kannst, was du alles bewegst. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Für dich und dein Charakter. Er sagt, geh die Sache an, ändere das. Und wisst ihr, so lege ich Gott von Zeit zu Zeit immer wieder andere Schwerpunkte, wo er sich auf die Entwicklung deines Lebens konzentrieren möchte. Das ist der Heilige Geist, der dich an dieser Stelle anspricht und mit dir Schritte geht. Und noch ein drittes Mal möchte ich fragen, ist das deine Erfahrung? Ist das das, wie du mit Gott lebst? Erleben wir, dass Gott uns langsam, aber stetig in sein Bild hinein umgestaltet? Oder ist diese Entwicklung irgendwo auf dem Weg mal zum Stillstand gekommen? Wisst ihr, wir leben mit einem Gott, mit dem es ungeahnte Möglichkeiten der persönlichen Reifung gibt. Er hat dich gemacht. Er kennt dich in- und auswendig. Und er weiß genau, an welcher Stelle der nächste Schritt für dich dran ist. Nur jetzt lasst uns aufpassen, denn diese Möglichkeiten mit diesem Gott, die kann man leben, die kann man in Angriff nehmen, da kann man versuchen weiterzukommen, das kann man aber auch verkümmern lassen. Da kann man genauso gut auch sagen, jo, och, ne, bin gerettet, jo, Heilsgewissheit, nicht immer, aber manchmal reicht doch, oder? Nein, es reicht nicht. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Christsein ist kein Automatismus, der einmal in Gang gesetzt, sich einfach so auf so eine Rolltreppe setzt, wo du denkst, so, ja, wann sind wir denn da? Das wäre doch auch langweilig. Wir müssen bewusst dieses Wort Gottes hören. Wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen es Gott zugestehen, dass er weitere Schritte mit uns gehen will. Denn wisst ihr was? Der Heilige Geist zwingt niemanden. Das tut er bei der Bekehrung nicht. Das tut er nicht, wenn er dir versucht, Heilsgewissheit zu vermitteln. Und das tut er auch nicht in deiner Charakterbildung. Er lockt und er zieht und er drängt, aber er zwingt niemanden. Gott respektiert uns in unserem Willen. Deswegen ist einfach diese Frage an uns, die ich uns heute mitgeben möchte, hast du noch Ohren für dieses manchmal eben auch unbequeme Reden Gottes in deinem Leben? Gott schenke es, dass wir Menschen werden, die seine leise Stimme hören können und offene Ohren für das Flüstern seines Geistes behalten und die dann bereit sind, sich auf Anfragen dieses guten Geistes Gottes einzulassen, Schritte zu wagen im eigenen geistlichen Leben, damit er uns umformen kann immer mehr in dieses wunderbare Bild von Jesus Christus, dem wir immer ähnlicher werden sollen und werden möchten.